yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum neuen Herrenspielzimmer. Wir sind am Start, ich und Dennis, mit einem wechselnden Gast, frei nach Schnauze, das habt ihr euch nämlich gewünscht. Das heißt, wir haben keine Themen aufgeschrieben, ich habe im Pop ein paar Fragen gespeichert, aber ansonsten alles frei Schnauze. Unser erster Gast in diesem leicht umgestellten Herrenspielzimmer ist der einzigartige Eduard. Eduard, schön, dass du da bist.
Guten Tag. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Guten Tag.
Dennis, schön auch, dass du da bist.
Hi, guten Abend.
Irgendwie klingst du immer, wenn wir das am Donnerstagabend aufnehmen, müde. Lass mich raten, du hast einen mega anstrengenden Tag gehabt.
Na, ich habe halt kleine Kinder, ne? Ich stehe morgens zwischen 5 und 6 Uhr auf und bis wir hier loslegen, ist es halt schon spät, ne? Und dementsprechend, Das ist ein langer Tag.
Anstrengende Zeit einfach mit kleinen Kindern. Ja. Es ist, wie es ist. Eduard, der Grund, warum wir dich ein... Wolltest du was sagen?
Nee, ich darf auch ein bisschen mit jammern. Ich habe einen neuen Nachbarn, die haben auch Kleinkinder. Und das hört und spürt man. Bin jetzt auch betroffen. Ich will Mitleid. Bitte.
Jetzt. Dann kannst du deinen, keine Ahnung, 500 Zentimeter Bilddiagonalen Fernseher einfach ein bisschen lauter machen.
Ja, das eigentlich Spannende ist, dass direkt auf dem Nachbargebäude oben auf dem Dach diese Feuerwehrsirene ist. Und das hier ist eine kleine Stadt, wo ich wohne. Das heißt, da kommt schon immer wieder mal die Sirenenalarm. Und wenn einmal diese Sirene losgeht, sind natürlich die Kinder dann 2 Stunden lang voll wach und weinen. Aber genug gejammert. Wie bitte? Was war die Frage?
Er hat mich gefragt.
Achso, okay. Ich bin davon ausgegangen, dass du ein eigenes Haus hast.
Nee. Das Thema, weiß ich, hatten wir wahrscheinlich schon mal.
Wir hatten das schon mal, ich weiß es auch.
Ja. Genau. Ich bin ein absoluter Hausverweigerer. Oder wir. Nee, Wohnung zur Miete, schöne Mietswohnung und so, alles tutti und groß und fein und modern, aber nee, Haus brauche ich nicht.
Warum?
Weiß ich nicht, meine tatsächlich so ein bisschen Oma-Gelaber irgendwie, was bei mir auch hängen geblieben ist und dann ich auch erlebt habe, weil ich bin ja in der ganzen Familie, also Cousins und Cousins, so der Einzige, der tatsächlich kein Haus hat. Also auch meine Brüder haben Häuser und so und Grundstücke natürlich. Aber meine Oma hat immer gesagt, und es ist hängen geblieben: alles, was du besitzt, besitzt auch dich. Und tatsächlich muss ich hier nichts machen. Ich habe keinen Hausmeisterdienst. Wir haben hier so ein Hausmeisterpärchen, die Gänge putzen und die Mülltonnen vortragen und Salz streuen, wenn es geschneit hat oder eisig ist. Ich muss hier nichts machen. Wir müssen hier nichts machen. Das genieße ich sehr. Und allein auch dieser zweite Gedanke, du könntest, natürlich macht man es nicht, aber du könntest jederzeit woanders hinziehen und bist jetzt nicht so gefesselt durch dein Haus, was du da ja hingebaut hast. Aber nochmal, das muss nicht jeder verstehen. Ich brauche diese Sicherheit, diese angebliche, die ihr so ein Haus gibt, oftmals. Meistens in Gesprächen läuft es darauf hinaus. Die brauche ich nicht.
Darf ich fragen, wie groß, also wie viel Quadratmeter deine Wohnung hat?
Unsere Wohnung hat mit Terrasse, die relativ groß ist, 168 Quadratmeter.
Das ist größer als mein Haus irgendwie, oder das Haus, das ich hatte, zur Miete.
Schon hier, das ist hier schon ganz geil. Aber eigentlich auch zu groß, weil muss
man sauber machen.
So. Ja. Ganz genau. Ne? Das ist dann, ich meine, wir haben dann zwar auch irgendwie Haushaltshilfe, die das irgendwie dann mitmacht teilweise. Aber ja, wie auch immer. Kostet Geld und am Ende zahlst du hier oder baust du dir kein Vermögen, wie auch immer, irgendwie auf. Das ist durchaus richtig. Aber ja, die Entscheidung haben wir bewusst getroffen. Und ich bin froh drum. Ich möchte kein Haus haben. Vielleicht irgendwann mal, wenn so 50, 60 Jahre ist, wo irgendwie so als Ruhe sitzt dann wirklich. Aber momentan nicht.
Ich muss echt sagen, für mich fühlt es sich ja wirklich nach einem extremen Downgrade an. Weil wir hatten ja vorher wirklich ein schönes Haus mit meiner ehemaligen Partnerin und Leo. Und dieses Gefühl irgendwie, keine Ahnung, im Garten Gemüse anzubauen oder einfach in so einen schönen, nicht zu großen Garten zu gehen und mit Leo zu spielen, mir fehlt das ehrlich gesagt sehr. Das ist jetzt alles irgendwie auf einem Balkon reduziert. Aber ja, also wenn ich wählen könnte, würde ich immer Haus wählen, ehrlich gesagt.
Okay, ja gut, kann ich schon nachvollziehen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt keine Kinder, wir haben da keinen Garten, müssen dementsprechend auch keine Gartenarbeit machen. Sind auch nicht so die Gärtner, im Gegensatz zu ganz vielen in meiner Familie, die alle ganz gerne auch große Gärten und Bäume und Obstbäume und Schlagmethoden. Aber es macht halt alles Arbeit. Also das in den Schuss zu halten, habe ich gemerkt, da habe ich einfach keinen Bock zu.
Okay.
Bin ich zu faul.
Und dann belassen wir es einfach bei Dennis. Ihr wohnt auch in einer Wohnung, oder?
Ja, wir haben auch eine Wohnung. Also wir gucken immer mal nach Häusern, aber wir haben immer noch nichts gefunden und wir sind leider nicht reich geboren. Dementsprechend, Ashley und ich kommen aus, sagen wir mal, nicht wohlhabenden Familien. Also das ganze Gegenteil davon. Und auch wenn wir jetzt ganz gute Karrieren so hingelegt haben, unsere Gehälter finanzieren auch noch einen großen Teil der Familie so mit. Und da ist das dann halt, ist wie so Sisyphus-Arbeit, ne? Es gibt Jahre, da kommst du näher ans Haus dran, und es gibt Jahre, da hast du dann von dem, wo du näher dran warst, wieder ein bisschen verloren.
Okay.
Und so verhält sich das dann. Aber dafür finde ich unsere Wohnung sehr schön. Also da, wo wir wohnen, ist echt klasse. Wir wohnen direkt quasi, wenn wir aus Göttingen raus wollen, sind das 600 Meter, den Berg hoch so gefühlt. Dann kommst du direkt in den Wald, da ist dann auch ein Tiergehege. Das ist ziemlich cool für die Kids. Wir haben einen riesen Spielplatz direkt vorm Haus. Das ist geil. Der größte und berühmteste Spielplatz in Göttingen ist auch für uns fußläufig, wenn die Kinder so schnell wären wie ein Erwachsener. 6 Minuten, so in dem Dreh. Und es ist sehr, sehr ruhig hier. Ich wohne super gerne da, wo wir wohnen. Also wirklich richtig, richtig gerne.
Dann ist ja alles gut. Nice. Ja, dann schieben wir mal eben die Wohnung- und Hausdiskussion ein bisschen zur Seite und kommen zu dem Punkt, warum ich Edo eigentlich eingeladen habe. Wir waren beim letzten Mal Podcast, haben wir, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, war es der letzte oder der vorletzte, ich meine, es war der letzte, haben wir über Mikrochips gesprochen, beziehungsweise Halbleiterchips. Und ich glaube, dass ich nicht so den Überblick habe, genauso wie Dennis, warum wir diese Abhängigkeit von Taiwan haben. Ich weiß, dass es da diese Halbleiterchips-Fabriken gibt, aber ist ein Halbleiter auch ein Mikrochip? Oder sind das andere Chips? Und warum sind die so wichtig für alle? Und warum will China möglichst gerne in Taiwan einwandern beziehungsweise es annektieren? Kannst du mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Warum sind diese Chipsfabriken in Taiwan so besonders und so wertvoll? Was wird da hergestellt?
Ja, okay. Breiter als gedacht. Ja, also unterm Strich Halbleiter, ja. Versteht man vornehmlich drum integrierte Schaltkreise. Das heißt Computerchips, GPUs, CPUs, SoCs, also Systeme auf einem Chip. Und die werden tatsächlich zu 70% weltweit im Grunde dieser Art von Entwicklung in Taiwan gefertigt. Da gibt es mehrere Gründe, warum das so ist. Von den neuesten, besten, modernsten Chips, ne, die neuesten Nvidia-Chips, die M-Prozessoren für MacBooks oder Mac, Apple, wie auch immer, da sind sogar irgendwie 92%, glaube ich, aktuell, die aus Taiwan kommen. Und auch auf die nächsten Jahrzehnte, obwohl es viele Bemühungen einmal in den USA auf jeden Fall Bestrebungen gibt, als auch in Europa Bestrebungen gibt und eigene Chip-Acts gibt, um dann daran zu arbeiten, da aufzuholen, werden wir auf die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich, also die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall und wahrscheinlich auch noch drüber hinaus, da nicht signifikant aufholen können. Dafür ist einfach das Ökosystem in Taiwan seit den 60er und 70er Jahren extrem genau darauf zugeschnitten, und auch nicht kopierbar in dieser Form, muss man sagen. Das hat dann teilweise auch historische Gründe. Ich meine, da müssen wir so ein bisschen mal kurz irgendwie, warum gibt es Taiwan und warum ist es in Taiwan und warum will da China irgendwie da drauf? Da müssen wir wahrscheinlich mal in 2 Minuten über die Hintergrundgeschichte dazu irgendwie reden, weil das auch genau das dann bewirkt oder das ausgelöst hat, warum das dann so gekommen ist, wie es gekommen ist und warum es heute eben immer noch so ist, dass dieses perfekte Ökosystem auf dieser Insel dafür sorgt, dass es einfach auch nicht kopierbar ist. Aber weiß ich nicht, wie tief du da irgendwie rein willst. Aber am Ende muss man sagen, ja, also Halbleiter, integrierte Schaltkreise, Chips, also quasi das Gehirn wird in Taiwan produziert. Interessanterweise alles andere, also man sagt dann immer, das Gedächtnis wird nicht in Taiwan hergestellt. Da haben die eigentlich gar keine Aktien drin, sprich Speicherchips oder Arbeitsspeicher, RAM, Memory. Das wird jeweils dann komplett in Südkorea und teilweise in den USA hergestellt. Dann hat Taiwan keine Aktien drin, wobei dann das Zusammenbringen von Speicherchips und eben Grafikkarten zum Beispiel oder verarbeitenden Gehirnen, eben die Chips selbst, die finden dann wieder in Taiwan statt. Aber das ist so die Abgrenzung. Gehirne, Taiwan und alles andere, das Papier, das Memory, das Gedächtnis, überall außerhalb von Taiwan.
Also, da habe ich das richtig verstanden, dass Halbleiter nur der Oberbegriff ist und Mikrochips quasi Halbleiterchips sind?
Im Grunde ja, genau. Also
Okay.
natürlich verschwindet dann so ein bisschen, gerade mit den modernen Technologien, TPUs, LPUs, die jetzt hochkommen. Ne? Wir kennen CPUs, kennen wir so typischerweise. Ne? PCs haben eine CPU oder wir kennen die GPUs, die Graphic Unit, Processing Units für die Grafikkarten. Daneben gibt es halt noch ein paar andere Sachen, da verschwindet es dann ein bisschen, aber die machen halt auch nur teilweise einen Promillewert oder wenige einstellige Prozentwerte überhaupt von diesem ganzen Halbleitermarkt aus. Und wie gesagt, 70% von allem, was wir eigentlich so weltweit haben an Halbleitern oder intelligenten Gehirnen, kommen aus Taiwan und von den, wie gesagt, ganz neuen Geschichten, also die neuesten Technologien und Fortschritte, die wir da jeweils haben. Da geht es oftmals um die Größe, ne, Nanometer. Je niedriger, desto besser. Wir sind aktuell so bei 3 Nanometer. Die 2-Nanometer-Technologie, die ist sowieso super streng geheim. Die wird auch wahrscheinlich Taiwan nie verlassen. Also die werden sie auch nicht auf egal welchen Druck irgendwie an die USA ausliefern, weil die machen ja, gerade die USA machen sehr viel Druck von wegen, öffnet doch bei uns Fabriken, damit wenn China euch irgendwie übernimmt und überrollt, damit wir auch die Technologie woanders Stelle auch noch gesichert haben und am besten bei uns im Land und America first und schlag mich tot. Wobei das haben auch andere Präsidenten davor schon irgendwie angefangen, weil sie verstanden haben, dass das ganz schön gefährlich ist, was wir da tun. Aber auch dieser ganze Markt ist ja, man nennt dann immer der Silicon Shield. Also Taiwan hat ja bewusst das so gebaut seit Jahrzehnten, also schon geplant, mit genau dem Hintergrund, um sich zum Beispiel vor China zu schützen, indem sie sagen, hört mal zu, liebe Welt, wir machen euch so stark von uns abhängig durch eine sehr intelligente Politik und Bildungsoffensiven, die sie schon in den 70er Jahren gemacht haben, damit wir in eine Stellung kommen, damit, wenn wir in Bedrängnis kommen, ihr uns zur Hilfe kommt und uns helft, uns zu schützen, weil ihr sonst irgendwie den Bach runtergeht. Und diese Politik ist sehr stark aufgegangen und sehr gut aufgegangen und war genauso geplant, war in der westlichen Welt auch bekannt, hat mitgespielt, hat davon profitiert, muss man sagen. Also, es war bisher eigentlich ein ganz gutes Nehmen und Geben. Ja, aber so ist das so ein Stück weit entstanden, dass wir heute noch irgendwie abhängig sind. Und auch wie gesagt, das Wichtigste, diese Industrieparks. Es gibt zwei wesentliche Science-Industrieparks auf der Insel, auf Taiwan, die sehr intelligent geplant und gemanagt wurden mit, ich habe leider ein kleines Rückkopplungsthema, glaube ich, bei Stevie.
Ah, das ist bin wieder ich, weil das zu nah an meinem Headset ist.
Kein Thema. Dieses Ökosystem muss man aber sagen, vielleicht wahrscheinlich muss man wirklich kurz auf die Historie irgendwie eingehen, im Sinne von
Wollte ich gerade
zumindest,
fragen, ja.
also dann ganz kurz, ich versuche da auch nicht, mich irgendwie reinzureden, aber am Ende muss man sagen, Zweiter Weltkrieg, China von Japan besetzt, Japan hat verloren, auf den Deckel bekommen, Amerikaner sind rein, Sowjetunion ist rein von oben, Amerikaner unten, Bürgerkrieg, also Bürgerkrieg gab es auch ohne diese anderen beiden Kriegsparteien. Und dann hatten wir die Nationalisten. Die Nationalisten sind diejenigen, die dann später durch die Kommunisten vertrieben wurden, weil sie es verbockt haben und sehr korrupt waren. Entsprechend sind die Nationalisten, das war aber die Elite des Landes. Also das waren einmal die reichen Leute, das waren die Unternehmer, das waren auch die gebildeten meisten, oftmals auch die Intellektuellen aus dem Land. Die sind auf die Insel Taiwan geflohen. Dann hattest du jetzt halt plötzlich genau eine Insel mit sehr viel Geld. Die haben auch den Goldschatz mitgenommen von China übrigens, ne? Auch keine feine englische Art und so, aber natürlich, was sollen sie machen? Wollen sie es den Kommunisten, die wollen es doch sowieso nicht hinterlassen. Dann hast du eine Insel mit sehr viel Soldaten, über 300.000 Soldaten sind damals, professionelle, ausgebildete Soldaten, muss man sagen, auch geflohen. Die ganze Kriegsmarine ist rüber geflohen, die Reichen waren drüber, die Unternehmer waren da, die auch sehr schon stark angebandelt hatten mit dem Commonwealth, mit Großbritannien, USA etc. Und du hattest die ganzen, wie gesagt, auch Ingenieure und so weiter plötzlich auf der Insel gesammelt. Und auf der Insel war vorher, aber das war ein Bauernbezirk im Grunde, also Bezirk ist falsch, sondern halt eine Insel voller Bauern, voller Agrarwirtschaft. Und jetzt hattest du halt die Mischung zwischen extrem billigen Arbeitskräften, sehr viel Geld, sehr viel intelligenten Leuten, sehr viel Unternehmertum, sehr viel Ingenieurswissenschaften oder Ingenieuren. Und dann haben die halt irgendwie einen Plan gemacht, nachdem die Kommunisten dann irgendwie bis in die 60er Jahre, 1966 müsste es gewesen sein, aber das weißt du wahrscheinlich als Lehrer besser, dann irgendwie die große Kulturrevolution irgendwie dann auch mal irgendwie stattgefunden hat. Ne, ein ganzes Jahrzehnt irgendwie an Millionen Tote, hat man die letzten Lehrer, Professoren, Intellektuellen vertrieben. Die sind dann meistens über Hongkong in die USA oder dann nach Taiwan. Und da haben die dann gesagt, die Kommunisten halten sich doch länger irgendwie als gedacht, weil die eigentlich dachten, die Nationalisten, naja, lass die mal irgendwie kaputt gehen, und den ganzen Mao und seinen ganzen Trupp. Dann haben die sich doch irgendwie gefangen und gerettet. Heute wissen wir bis quasi in die heutige Zeit, natürlich in abgewandelter Form, aber am Ende sind sie daraus hervorgegangen. Die Nationalisten auf Taiwan haben dann gesagt, Scheiße, was machen wir denn jetzt? Dass wir irgendwie bald wieder aufs Festland zurückkommen, klappt nicht so, weil wir sind doch das einzig wahre China. Und dann haben die gesagt, okay, wir brauchen eine Politik, die uns und eine Strategie, die uns halt schützt hier, wo wir gerade sind und irgendwie unseren Wohlstand sichert. Und dann haben die einen ganz klugen Schachzug, oder zwei, die haben die Bildungsoffensive gestartet, dass die massiv in Bildung investiert haben einmal, weil sie hatten ja genügend Lehrer und Professoren und so weiter plötzlich da, die alle auch einen neuen Job gebraucht haben. Und die haben auf drei Bereiche gesetzt: Mathematik, Ingenieurswissenschaften und Englisch. Und zwar so massiv, dass auf jede Stunde zum Beispiel von Biologie oder andere naturwissenschaftliche Fächer oder auch Sprachen und Musik und Sport gab es eine Stunde Mathematik. Dementsprechend, ich habe übrigens wieder Echo, dementsprechend hatten die innerhalb von sehr kurzer Zeit eine Jugend nachgezogen, die eben in diesem Bereich Mathematik und Ingenieurswissenschaften extrem ausgebildet war. Und sie haben auch das so geschickt gemacht, dass sie Förderprogramme aufgesetzt haben, die dann in die Richtung gingen, hey, geht mal ins Ausland, gerade nach Amerika, geht dort mal in die Technologiefirmen. Übrigens, die werden euch mit Kusshand nehmen, weil die müssen euch kaum Gehalt zahlen, weil wir werden einen großen Teil eures Gehaltes zahlen. Das heißt, ihr seid sehr billige, aber sehr gut ausgebildete Fachkräfte. Deswegen wurden die mit Kusshand genommen. Gleichzeitig aber gesagt, übrigens, in 5 bis 10 Jahren wollen wir, dass ihr wieder zurückkommt und dann in Taiwan als Taiwanesen mit dem Wissen aus dem Ausland. Und da war ja Texas Instruments, General Electric, dann hat auch Motorola ja schon angefangen, irgendwie Chips zu produzieren, etc. Sind die mit diesem Fachwissen zurückgekommen? Das heißt, du hast dann auch noch das Wissen gehabt und nicht nur die Fachleute. Und der zweite wichtige Move, den die gemacht haben, die haben zwei wichtige Patente aufgekauft von RCA. Auch da wäre so ein bisschen ein Microcontroller-Geschäft dabei ist. RCA-Chips gibt es heute noch, wenn du irgendwie ein Receiver aufschreibst oder einen alten Fernseher oder so. Das ist Radio America Online, glaube ich. Müsste ich jetzt selber nachgucken, ob es so ist. Und die hatten zwei Patente im Microchip-Design und die haben die Taiwanesen aufgekauft. Und durch diese Patente konnten die dann wiederum Partnerschaften mit den ganzen amerikanischen Größen wie Motorola, wie Intel, wie Texas Instrument und so weiter aufbauen. Oder IBM auch. Und plötzlich waren da eben nicht nur, dass man das Wissen hatte und die Leute hatte und die Patente hatte, sondern plötzlich hat man auch Beziehungen gehabt, Auftragsarbeiten erledigen zu können. Und das war so der Startschuss für eigentlich die Industrie oder die Ingenieursmacht Taiwan, diese wenigen Moves. Und dann ging es halt los, dass die ein staatliches Forschungsinstitut gegründet haben, ITRI. Das ist Taiwan Semiconductor, nee, das ist TSMC. Das ist, wie hieß es denn? Industrieforschung, schlag mich tot. Und dieses Forschungsinstitut haben die gegründet, konkret, um Startups quasi zum Leben zu helfen. Weil damals war diese Chipindustrie extrem teuer zu etablieren. Man brauchte extrem viel Testgeräte, sehr viel Kalibrierungsgeräte. Und diese ITRI haben quasi diese Testgeräte staatlich gekauft, das war eine staatliche Institution, und haben die dann aber verliehen zu quasi keinem Geld an Startups, die halt in diesen Bereich einsteigen wollten und es sich selber nicht leisten hätten können. Und dadurch haben die eine unheimliche Startup-Welle damals hinbekommen. Und da ist dann auch TSMC quasi daraus hervorgegangen, zur Hälfte eben von diesem staatlichen gegründet. Und TSMC ist dieser Megakonstrukt-Konzern, der eben von einem dieser Taiwanesen, Morris Chang, gegründet wurde, der aus den USA zurückkam. Der war sogar über 2 Jahrzehnte in den USA, als das dann war. Das war 1976, 87 oder so, als es wirklich dann losging und diese ganze Vorbereitung abgeschlossen war, man das ganze Fachpersonal ausgebildet hatte und so weiter. Und der hat dann auch ein bahnbrechendes Thema gehabt, was dann überhaupt allen, was wir heutzutage kennen mit Apple und Qualcomm und wie sie alle heißen, diese ganzen modernen Software-Schmieden, sage ich mal, oder auch Hardware-Schmieden, Produktschmieden, der kam mich zurück und er hat gesagt, früher bei Motorola, da hat er lange auch gearbeitet, war es immer so, da hat man das Chip-Design gemacht, das war extrem teuer, das hat dann teilweise hunderte Millionen Dollar gekostet und Milliarden. Und wenn die fertig waren, musste man das ja produzieren und das hat man auch in-house gemacht. Und dann hat man aber erstmal Jahre gebraucht, um die Baupläne, die davor schon fertig waren, die Fabriken dazu zu bauen. Und man hat die Fabriken auch nicht gleichzeitig gebaut, weil man gesagt hat, naja, wenn jetzt irgendwas in dem Software-Design oder in dem Chip-Design, nicht Software-Design, sich ändert, dann ist es ja total kacke, weil dann haben wir unsere Fabrik vielleicht umsonst gebaut oder falsch gebaut, was auch immer. Deswegen hat man das nacheinander gemacht. Und Morris kam dann zurück und hat gesagt, wir machen das gänzlich anders. Und das ist das große Versprechen der taiwanesischen Chip-Herstellung, grundsätzlich, dass die nur fertigen. Die machen kein Chip-Design. Also die sagen, liebe Apple, liebe Nokia früher, liebe was auch immer, Qualcomm, wer auch immer Chips irgendwie designt, ihr braucht keine Fabriken, ihr macht nur das Design und wir wiederum sind nur Fabrik und machen kein Design. Das heißt, ihr könnt uns auch eure Pläne geben, weil ihr keine Angst haben müsst, dass wir da was abkupfern und dann mit dem Konkurrenzprodukt irgendwie euch Konkurrenz machen. Das ist das größte Versprechen, was die gemacht haben. Und das war dann eben, hat dann ermöglicht, dass diese ganzen Firmen auch gekommen sind und haben denen vertraut. Und dadurch ist dieses Fabless entstanden. Also wie gesagt, Apple, die keinerlei eigene Hardwarefabrik haben, die lassen alles produzieren. Aber sie liefern natürlich das intelligente Design dazu. Und das ist dann bei ganz vielen aufgeschlagen. Da war damals Taiwan und TSMC die ersten. TSMC. Und so ist das dann quasi bis heute auch, dass die ja für alle produzieren, selber aber eigentlich nicht wirklich designen. Und das machen sie sehr erfolgreich. Und dadurch, dass die halt so konzentriert in ihren ja, Science Parks waren, also in ihren zwei großen Industrieparks, die sie auf der Insel haben, es gibt auch viele kleine, aber zwei wesentliche. Und da ist dann dieses Pilzmodell entstanden, was ich jetzt mit Ökosystem vorhin meinte. Das heißt, alles, was man braucht für diese hochkomplexe Herstellung von integrierten Schaltkreisen oder Halbleitern, ist vor Ort und zwar teilweise in der gleichen Straße. Und mit alles meine ich alles. Also du brauchst ja Spezialchemie zum Beispiel. Du brauchst Maschinenbauer, die irgendwie die Roboterarme bauen, die halt die Wafer-Pakete von links nach rechts heben oder so in diesen Reinräumen zum Beispiel. Oder irgendwelche Fließbänder. Du brauchst die Putzchemikalien, um die Reinräume zu reinigen. Du brauchst den Klimaanlagenbauer, der hochkomplexe Klimaanlagen bauen kann für diese Fabriken. Du brauchst irgendwie jemand, der die Steckdosen baut, was auch immer irgendwie. Die haben das alles innerhalb dieses Industriegebiets. Das heißt, da musste nichts irgendwie aus dem Ausland dann importiert werden. Also außer natürlich Rohmaterialien und so weiter. Also gerade die Grundmaterialien für die Chemie kommen fast ausschließlich aus Japan, auch gar nicht so weit weg. Hat sich dann auch angeboten. Silizium kommt aus der ganzen Welt. Helium teilweise kommt dann irgendwie aus Nahost, dann aber über Südkorea dann irgendwie nach Taiwan. Also alles war dann außer den Materialien, die sie selber nicht hatten. Aber alles, was sie veredeln konnten, war im Industriegebiet und das ist auch einzigartig auf der Welt. Das kannst du auch gar nicht nachbauen. Also allein die Fachkräfte, die du in den jeweiligen Fachbereichen brauchst, an einer Stelle, in einer Stadt oder so zusammenzuführen, das kriegst du gar nicht hin. Also zumindest nicht, wenn du eine gelebte Demokratie bist und nicht irgendwie zwangsverpflichtet irgendwie die Leute dahin transferierst und einkerkerst irgendwie. Und das ist halt auch so mit der Grund, warum das einfach nicht kopierbar ist, diese ganze Geschichte. Und die Laufzeiten der Fabriken, das ist so wahrscheinlich das Letzte, wo man sagen muss, also, oder eines der letzten, wo man sagen, so eine Fabrik kostet halt 15 bis, keine Ahnung, 30 Milliarden. Man sagt immer, es ist auf jeden Fall teurer als ein Flugzeugträger oder ein Atomkraftwerk zu bauen, dass eine Fabrik da aufzustellen ist. Und die Laufzeiten, du brauchst so 3 bis 5 Jahre, um so eine Fabrik zu kalibrieren. Also zu testen und zu kalibrieren, bevor die überhaupt was herstellt. Und nachdem sie schon fertig gebaut ist, und das dauert auch Jahre. Und dann hast du noch mal teilweise 8 bis 10 Jahre, bis die Fabrik unter voller Auslastung laufen kann, weil du wahrscheinlich die ersten 3 bis 4 Jahre 50% Ausschuss produzierst. bis das mal sich so eingespielt hat, dass da wirklich am Ende nennenswerte Zahlen rauskommen. Und da musst du halt in die Vorleistung gehen. Und das hat halt Taiwan schon vor Jahrzehnten halt gemacht. Die haben die Reise hinter sich. Und dann hat sich die Geschichte, ne? Und das Personal. Und also nicht nur personalfachlich, sondern auch die Arbeitsmoral und die Arbeitsqualität in Taiwan ist bis heute für mich befremdlich, aber es funktioniert für die. Also, was meint man damit? Bei denen ist halt so, wenn bei denen nachts um, das ist auch eine Aussage von Morris Chang, der hat gesagt, und das war auch seine Forderung, wenn bei uns nachts um 1 Uhr eine Maschine kaputt geht, dann muss die innerhalb von 59 Minuten angefangen werden, dass diese repariert wird, egal was das ist. Ob das der Kaffeeautomat ist oder ob es die hochkomplexe Chip-Herstellungsmaschine ist. Er hat gesagt, das ist auch ein Unterschied irgendwie zu den USA, wenn da nachts um 1 Uhr irgendwie die Maschine kaputt geht, dann wird die halt am nächsten Tag angefangen zu reparieren. Das können wir uns nicht erlauben. Bis in das Privatleben der Mitarbeiter reingeredet hat, was ich dann auch, wie gesagt, sehr befremdlich finde, von wegen. Da gibt es Aussagen von ihm, wo er sagt, naja, wenn dann der Fabrikarbeiter nachts um 2 Uhr angerufen wird, weil er eine Maschine reparieren muss und wenn es die Kaffeemaschine ist und die Frau fragt, was ist los, was machst du? Dann hat er zu sagen, das hat er alles vorgegeben, ich muss in die Fabrik und dann hat die Frau zu schweigen und wieder schlafen zu gehen. Und das ist, da merkst du, wie diese Gesellschaft an dieser Stelle organisiert ist und was da für ein Commitment irgendwie da ist. Das versuch mal in der westlichen Welt irgendwie von deinen Mitarbeitern abzuverlangen. Auf diesem Level. Und alles das zahlt halt darauf ein, dass das so funktioniert, wie es bei denen funktioniert.
So, das war ja jetzt, also erstmal dieser Vortrag, ne? Also, liebe Community, Eduard wusste nicht, worüber wir hier reden wollen. Der hat dieses Referat jetzt gerade einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Ich muss echt sagen, wenn jemand so lange monologisiert,
Oh, sorry.
neige ich mit meinem ADHS-Gehirn dazu, irgendwann nicht mehr zuzuhören. Ich habe Eduard gerade wirklich nonstop interessiert zugehört, hing fast an seinen Lippen. Ich fand das ultra spannend, aber ich habe so viele andere Fragen dazu.
Bitte.
Also, du sagst, also ich muss mir das so vorstellen. Apple designt einen Mikrochip, sagen wir mal ihren neuen M-Hasse nicht. Die schicken quasi die Pläne dann nach Taiwan und die haben einfach alles da, was sie brauchen, um diese Chips zu bauen. So läuft das
Alles.
ab. Alles.
Und zwar nicht nur alles in Taiwan, sondern wahrscheinlich im Umkreis von 5 Kilometern. Also um die Hauptfabrikgebäude, wenn du da einen Kreis ziehen würdest, da, das vielleicht sind 10 Kilometer, ich habe keine Ahnung. Aber es ist wirklich so, dass die sagen, es ist ein komplettes Ökosystem dort. Also wenn du da eine Bombe reinschmeißt, dann ist Ende. Also das ist alles gesammelt. Da ist nicht irgendwie ein paar hundert Kilometer weiter, dann ist halt die Fabrik tot, aber der Zulieferer da unten, der kann ja irgendwie was nachliefern. Das ist da nicht. Das ist, diese Industrieparks sind super faszinierend und super erschreckend, aber auch super effizient. Die können, wenn du da irgendwas bestellst, dann fährt da kein LKW los, sondern im Zweifel tut er die Palette wahrscheinlich mit dem Gabelstapler irgendwie die 3 Straßen langfahren. Und liefert das ab, was du halt entsprechend da brauchst. Und wirklich alles, was du brauchst, also von Schutzanzügen, Reißverschlüsse für die Schutzanzüge, die Chemikalien, alles. Kannst du wirklich sagen, alles. Ich wüsste nicht, was die wahrscheinlich nicht selber unbedingt direkt brauchen,
Ich habe
was sie
heute
nicht
so
selber haben.
viel, ich habe heute so viel gelernt, weil ich habe mich mein Leben lang gefragt, wenn es um Mikrochips und beziehungsweise Halbleiterchips ging, was stellen die sich so an irgendwie? Warum bauen die nicht einfach irgendeine Fabrik in Deutschland oder in den USA oder sonst was? Wo ist denn das scheiß Problem? Und seit vielleicht 20 Minuten habe ich begriffen, warum das gar nicht so einfach ist.
Also ja, und das ist mit allem so. Also ich meine, die meisten, da geht es dann um die UV-Belichter, also die dann ja wirklich irgendwie diesen Vorgang, wie diese Chips gebaut werden, dafür zuständig sind, die werden ja in Amsterdam gebaut. Da gibt es ja eigentlich ein Monopoly oder ein Monopol drauf, nicht Monopoly. Und man könnte ja auch sagen, naja, also die ganzen Fabriken, die in Taiwan stehen, sind ja in Amsterdam beziehungsweise in den Niederlanden gebaut worden, nicht nur in Amsterdam, ein bisschen Rotterdam und so, links und rechts. Aber lass sie einfach zwingen, dass die hier gebaut werden. Dann sagen immer die Niederländer, da gab es mal einen Bericht vor ein paar Jahren, die gesagt haben, selbst wenn uns jemand anderes mehr Geld bieten würde für die Maschinen, würden wir trotzdem nach Taiwan liefern. Weil die sagen, das ist so eingespielt, diese ganze Lieferprozess. Ich meine, so eine Maschine kostet ganz viele Milliarden Euro. Und die sagen, naja, aber alles in Taiwan ist doch vorbereitet auf unsere Maschinen, wenn wir ein paar Mal im Jahr eine neue Maschine ausliefern an die. Ist ja nicht so, dass da jede Woche irgendeine neue Maschine kommt. So viele werden da gar nicht gebaut. Und die sagen, da gibt es eigene Docks, die sind so gebaut, damit genau das Schiff, wo unsere Maschine draufkommt, weil ja darf ja eigentlich keine Erschütterungen so stattfinden. Ne? Also die sind hochempfindliche Maschinen, eigene Docks, da gibt es eigene Dockarbeiter, die machen nur uns. Die sind das Ganze ja nicht beschäftigt, aber wenn wir mit einem Schiff zweimal im Jahr kommen, dann sind die mal für 2 Tage beschäftigt und damit verdienen die ihr Geld. Die LKW-Fahrer, die unsere Maschine vom Dock, vom Hafen in das Industriegebiet fahren, das sind LKW-Fahrer, die machen nur das. Also die fahren, haben nur diese paar Touren im Jahr, die sind aber so geschult, dass die auf ein halbes Kmh genau bei welcher Kurve auch immer wissen, wie sie zu fahren haben. Da gibt es Reinigungstrupps, die fahren vor diesen LKWs her, um die letzten Steinchen zu entfernen, damit der LKW mit der tollen Maschine hinten drauf keine Probleme hat. Also bis in dieses Detail ist das geregelt und sagen, wenn wir jemand anderen, also die liefern auch an andere Maschinen, aber den Großteil tatsächlich ist der Abnehmer sitzt in Taiwan. Und die sagen, das hast du nirgendwo anders. Und dann hast du, da geht auch nichts kaputt, da wird auch nicht irgendwie drüber philosophiert, wenn was schiefgegangen ist oder sowas. Die sagen, die Taiwanesen sagen, ihr seid in unserer Luftzone irgendwie, wenn da irgendwas passiert, selbst wenn ihr dran schuld seid, wir sind schuld. Die nehmen sämtliche Verantwortung, da wird nicht über Geld philosophiert. Das ist halt, gehört alles dazu, wo die sagen, das haben die sich aufgebaut, das haben die sich irgendwie verdient, würde ich fast sagen, ne? Aber es ist halt super krass. Also da denkt man an diese Dinge gar nicht und was die so denken.
Digga, woher weißt du das alles? Du bist eine scheiß Datenbank, Alter. Woher weißt du das alles? Diese ganzen Details und so. Angelesen, Dokus geguckt.
Ja.
Woher weißt du das?
Ja. Viel lesen, viel Doku gucken. YouTube-Videos gucken, ob das wahr ist. Bin ja so einer, ich gucke dann immer ganz gerne, ob das auch wirklich irgendwie stimmen kann. Und dann irgendwie herauszufinden, was vielleicht doch irgendwie eher Schwachsinn ist. Also es gibt auch viele Mythen und so weiter, die einfach nicht stimmen. Aber das ist schon, ist schon alles nachweisbar hier. Und wie gesagt, spannend ist halt wirklich, und dann wird es ja auch, warum ist irgendwie so Speicher so teuer bei uns und so. Und das liegt halt tatsächlich nicht an Taiwan. Das hat andere Gründe. Weil ich glaube, das war so, ich dachte, du willst über Speicher oder so reden oder warum SSDs so teuer sind oder so. Aber das hat ja auch wiederum gar nichts mit Taiwan zu tun, von daher war ich jetzt auch etwas überrascht. Aber egal.
Egal, hast einfach mal irgendwie.
Siehst du es dann als möglich überhaupt, beziehungsweise ist da Rentabilität drinne, wenn man jetzt immer davon redet, dass in Deutschland Halbleiterfabriken gebaut werden sollen? Auch so
Ja.
mit Hintergrund European Chip Act und so weiter?
Genau, also wir haben ja den European Chip Act 2, also wir hatten den schon mal, wir haben den jetzt
Ja.
zweitet und der sagt eigentlich, bis zum Jahr 2030 wollen wir den Anteil aller Halbleiter, jetzt mal weltweit gesehen, von momentan 10% in Europa, was wahrscheinlich nicht ganz stimmt, auf 20% verdoppeln. Das war so das Ziel. Wir kommen nach den aktuellen Analysen irgendwie wahrscheinlich im Jahr 2030 dann eher so auf 11,7% maximal. Wir verpassen ganz knapp das Ziel. Liegt aber natürlich auch an dem gesteigerten Output, irgendwie KI-getrieben, bedarfsgetrieben und dass es ja doch irgendwie mehr Output generell gibt. Aber man muss auch sagen, und der Chip Act 2 für Europa zumindest, wir haben den Chip Act auch in den USA, da ist er dummerweise eigentlich ähnlich, nur dass halt statt Europa USA davor steht. Der geht schon in eine bessere Richtung. Wir hatten den anderen Act, der ging so, wir wollen grundsätzlich das Gleiche machen, was Taiwan macht. Ne? Also das war,
Ja.
also eigentlich, alle gehen eigentlich davon aus oder wollten dahin, weil sie es auch ihrer Bevölkerung irgendwie nicht anders erklären konnten, oder sich selbst auch nicht. Man muss dazu sagen, das war, worauf Europa zielt, ist tatsächlich mittlerweile zum Glück ein bisschen anders und da langt das wahrscheinlich auch, was die vorhaben, weil der Hintergrund ist, wir in Europa brauchen nicht diese Art von Chips oder Halbleitern, die in Taiwan produziert werden. Weil in Taiwan ist interessant, alles, was ab 5 Nanometer im Grunde mittlerweile produziert wird. 5 Nanometer und kleiner. Vor ein paar Jahren waren wir noch, oder vor einem Jahr waren wir noch bei 7 Nanometer. Was wir aber in Deutschland oder, also gerade in Deutschland brauchen zum Beispiel, sind eher robuste Chips. Man könnte auch sagen ältere Chips, weil du musst auch in das neueste Auto brauchst du keinen 7 Nanometer großen oder 5 Nanometer großen Superchip. Vielleicht braucht es ein Tesla und selbst die können es dann irgendwie nicht umsetzen auf die Straße, sondern wir brauchen halt eher so 20 bis 25 Nanometer, also die Technologien, in Anführungszeichen, von vor ja, 6, 7 Jahren. Das langt uns aber völlig, für alles, was wir so tun, für unsere Maschinen, Industrie, Maschinenbauer Deutschland oder Autobauer Deutschland und auch ansonsten in Europa. Wir haben ja diese, wir haben kein Nvidia. Also diese absoluten Spitzentechnologiefirmen, die bringen auch teilweise wahrscheinlich gar nicht uns so viel oder würden nicht so viel bringen. Und von daher ist es schon ganz okay, dass wir diesen CHIPS Act 2 haben und ein bisschen fokussierter auf das setzen, was wir haben wollen. Deswegen würde uns auch Intel lang bei Dresden, muss man ein bisschen fieserweise sagen. Aber ja, das ist, wie gesagt, nicht zu vergleichen. Das geht in eine andere Richtung. Und nochmal, Taiwan, die haben ja schon die 2-Nanometer-Technologie. Das ist bei denen ein Staatsgeheimnis. Also das ist deren Schutzschild, ne? Dieses Schutzschild gegen China, wo die sagen, wenn China kommt, es gibt auch, es gab vor 2 Jahren, aber das ist nicht ganz so bewiesen. Deswegen ist es ein bisschen eher, ne? Nicht Halbwissen, aber zumindest ist es nicht öffentlich wirklich bekannt. Es gab ein Papier, was geleakt ist aus Taiwan, wo daraus hervorging, dass es Notfallpläne gibt, wenn es wirklich zu einer Invasion von China kommt, dass sie Sprengladungen in ihren Industriegebieten anbringen würden, aber nicht um China zu erpressen mit wir sprengen alle unseren ganzen Schatz und unsere Fabriken, sondern eben die westliche Welt. Und zu sagen, Leute, entweder kommt ihr jetzt und bringt eure Kriegsschiffe mit und eure Soldaten, um uns zu helfen, oder aber wir legen diese Weltwirtschaft für die nächsten 2 Dekaden lahm. Also man rechnet halt einfach damit, dass zwischen 3,5 bis 5 Billionen Euro, und ich rede von unseren Billionen oder Trillions in Englisch, an Schaden entsteht jedes Jahr auf die, und zwar jedes Jahr für die nächsten wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre auf jeden Fall. Und das würde wahrscheinlich die Weltwirtschaft, also es gibt keinen Präzedenzfall, kein Corona, kein irgendwas hätte das geschafft oder hat das geschafft. Und das sind natürlich so Punkte, wo es dann ein bisschen, ich sag mal, unschön wird, aber verständlich ist. Also wenn ein Land einfach um seine Existenz kämpft
Muss
und
ja.
am Ende nur ein paar Stangen Dynamit irgendwo, sage ich mal, dummerweise anbringen müsste, um sich relativ viele Freunde irgendwie, auch wenn es natürlich dann erzwungene Freunde sind, ranzuholen, kann das schon passieren.
Aber man hört ja immer jetzt auch gerade irgendwie Krieg im Iran und so, und dann habe ich gelesen irgendwie, ja, und das, diese ganzen Nachrichten und was man aus der Welt mitkriegt, das nutzt China irgendwie, um jetzt Armee aufzustellen, Richtung Taiwan zu marschieren. Also die scharren ja scheinbar mit den Hufen, oder? Oder wie ist da die Lage?
Ja, also China hat generell ja schon konkret eine Pläne. Also die Führung von, also Xi, die Führung von China unter Xi hat ganz klar gesagt, dass sie bis 2028 im Grunde bereit sein müssen, weil die sind ja auf dem sinkenden Ast, ne? Also das wissen die aber auch selbst. Also die sinkenden Ast im Sinne von dieses endlose Wachstum wird sich verlangsamen. Sie kriegen immer mehr Probleme durch ihre Ein-Kind-Politik. China hat, Indien hat sie mittlerweile überholt. Also die wissen schon, aber die wissen sehr genau, wo sie darauf zuwandern und sagen, unser Peak ist im Jahr 2028 wahrscheinlich erreicht. Dann müssen wir in der Lage sein, zuzuschlagen und uns Taiwan zurückzuholen. Und dann natürlich Taiwan mit dem Hinblick auf einmal die abtrünnigen Nationalisten endlich wieder unter Kontrolle zu bekommen und ein China zu haben und nicht irgendwie so einen schwelenden weiterhin Konkurrenten um, wer ist denn eigentlich das echte China? Und gleichzeitig natürlich irgendwie die Ressourcen beziehungsweise die technologischen Ressourcen und die Fabriken zu bekommen, die in Taiwan sind. Was ganz interessant irgendwie jetzt auch ist, was ja stattgefunden hat, aber ich weiß gar nicht, wo wir dann stoppen müssen. Ihr müsst einfach Stopp sagen, wenn es euch dann irgendwie zu bunt wird.
Alles klar.
China wird gerade ausgegrenzt durch Israel und Jordanien. Da fängt es jetzt nämlich an. China hat angefangen, nämlich jetzt mit dem Gedächtnis zu arbeiten, also sprich, diese Wafer-Blades herzustellen, die wir für Speicher brauchen. Arbeitsspeicher, also DRAM, wo dann DDR-RAM und so weiter rauskommt. Oder halt dann auch NVMe-Disks, SSDs und so weiter. Da haben die 2 große Firmen aufgebaut, nach dem Vorbild von Taiwan übrigens, die da massiv zulegen. Was die aber brauchen, ist Brom. Brom, ne, Periodentafel ganz rechts,
Ja,
Viertel von
klar,
oben.
gewusst.
Das zweite Metall, was flüssig ist, bei normalen Raumtemperaturen. Und 90% von Brom kommt aus Israel und Jordanien. Jetzt hat Jordanien und Israel angefangen, ohne ersichtlichen Grund, den Export von Brom extrem zu verzögern und quasi China davon abzuschneiden, die selbst wiederum eigentlich keine Brom-Reserven haben. Du brauchst Brom, um diesen Ätzungsvorgang und auch die Polierung von diesen Waferblades quasi voranzubringen. Also da ist ganz viel Strategie dabei, um die jeweilige Technologieführerschaft oder auch nur das potenzielle Wachsen von Technologien in gewissen Ländern massiv durch einzelne Eingriffe in Rohstoffe zu verhindern. Und das ist schon spannend, was da passiert. Also meiner Meinung nach zumindest. Ja. Und da muss man nicht ganz so Angst haben, dass China da irgendwie massiv schnell die Kontrolle übernimmt.
Also muss ich nicht das vorstellen, dass sie quasi irgendwie, so wie das Putin bei der Ukraine gemacht hat, ihre Truppen schon bereitgestellt haben, sondern ihr Ziel ist wirklich 2028, oder wie?
Geht man davon aus, natürlich, wenn die jetzt irgendwie irgendwas wittern oder irgendwas passiert, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich mir jetzt nichts vorstellen. Irgendwie kann ja auch irgendwie eine Naturkatastrophe sein. Ne? Wir haben da ja auch irgendwie Plattenverwerfung und so weiter, wenn da wirklich mal das große Erdbeben dann irgendwie kommt und so, wo Taiwan vielleicht irgendwie hart mit getroffen wird und so, kann ja alles Mögliche passieren. Und wenn es irgendwie der humanitäre Einsatz ist, wo dann plötzlich China zum besten Freund wird und irgendwie Hilfsschiffe entsendet und dummerweise vielleicht ein paar Soldaten mit dabei sind. Whatever, alles irgendwie Fantasiegebilde. Aber man muss ja auch sagen, ganz wehrlos ist Taiwan nicht, gerade mit den befreundeten USA und generell der westlichen Welt, die sie im Zweifel als Geiseln ja auch nehmen können. Zwar auf die nette Art und Weise aktuell noch so formuliert, aber haben wir vorhin irgendwie schon irgendwie gehabt, das Thema. Taiwan hat ganz genaue Rückschlagspläne, wo China massiv treffen würden. Also die wissen ganz genau, welche Staudämme die in China mit welchen Missiles treffen können oder müssen, damit China ganz schnell irgendwie die Klappe hält. Zumindest aktuell. Natürlich muss man da fragen, wie leidensfähig ist so ein Volk, wenn sie sich wirklich in irgendwas vernarrt haben und irgendwie sagen, scheiß drauf, dass da gerade ein paar Millionen Chinesen irgendwie über den Jordan gehen und irgendwie unsere Energiewirtschaft und unsere Industriezentren in Shenzhen und was auch immer irgendwie dann auf Jade da niederliegen. Wir wollen jetzt irgendwie aus welchem Grund auch immer Taiwan erobern. Dann legen die ja los, weil am Ende haben die genügend Power, weil die es halt im Zweifel mit Manpower wegmachen. Gibt es halt ein paar Chinesen mehr als irgendwie Taiwanesen, die auch eine Waffe in der Hand nehmen können. Ist nicht auszuschließen. Aber von dem, was man weiß, wie strategisch und intelligent, muss man ja auch sagen, China in den letzten Jahrzehnten vorgegangen ist, skrupellos und kann man alles irgendwie definitiv reininterpretieren. Aber gehen die sehr strategisch vor. Und da würde ich mir eher Sorgen machen, Jahr 2028, Jahr 2029. Weil dafür haben sie es offiziell oder in ihrem eigenen Regierungsprogramm, ihrer eigenen Bevölkerung im Grunde erklärt, was sie dann machen. Und dann sollte man mal aufpassen, was da passiert. Und deswegen sind ja auch so Sachen irgendwie, dass in den USA plötzlich irgendwelche Samsung-Fabriken aufgebaut werden. Ich meine, kam jetzt ein bisschen doof, dass irgendwie ICE, die Einwanderungs-Gestapo von Trump, irgendwie dann plötzlicherweise irgendwie auch Taiwanesen neben den Südkoreanern irgendwie nach Hause geschickt hat. Das ist ein bisschen untergegangen. Das hat die Presse ein bisschen verschwiegen. Aber das ist ja genau, um diese Fabriken auch anderweitig auf der Welt aufzubauen, um eben, wenn dann in Taiwan wirklich die Hölle losbricht, mal zumindest noch halbwegs mit viel, viel Schmerzen, aber irgendwie noch ein Output von Chips stattfindet. Das werden wir sehen, was da passiert.
Die Frage ist halt, greift man dann da an und hilft Taiwan als westliche Welt?
Wahrscheinlich musst du das.
Ja, das meine ich halt, ne? Und riskierst dann Krieg mit China oder so?
Ja, ich meine, dann ist immer die Frage, wie weit du wirklich mit China, das ist ja auch immer das Angstszenario, ne? Auch mit Ukraine und Russland, und ist man dann wirklich direkt mit Russland im Krieg im Sinne von, dass die dann auch die Panzer bei dir aufmarschieren lassen und so. Also, weiß ich nicht, ist auch ein gefährliches Terrain wahrscheinlich, da zu spekulieren. Aber ja, die Frage ist nur trotzdem, wenn du weißt, was du verlierst und weißt, wie auch gerade heutige Demokratien, ich sage nicht instabil sind, aber ja doch darauf angewiesen sind, dass ein Lebensniveau gehalten werden muss, bevor die Bevölkerung langsam pampig wird und sagt, ey, uns geht's plötzlich so schlecht im Gegensatz von vor ein paar Monaten, ein paar Jahren, jetzt müssen wir hier auch irgendwie, weiß ich nicht, den nächsten Führer irgendwie wählen. Also jetzt alles überspitzt gezeichnet gerade, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn das dazu führt, dass ich auf der anderen Seite der Welt irgendwie ein paar Bomben schmeißen muss oder tatsächlich mit der ganzen westlichen Macht und die ganze westliche Macht, wenn man die USA auf jeden Fall mit dazu zieht, und die sind ja auch extrem betroffen, nochmal Nvidia, Apple und so, die sind ja noch viel mehr auf Taiwan angewiesen nochmal als wir. Und wir sind schon absolut abhängig. Die werden einen Teufel tun, zu sagen, dass wir lassen die mal machen. Und dementsprechend hält dieser Silicon Shield, den Taiwan sich aufgebaut hat, wahrscheinlich tatsächlich sehr lange. Und ob das zum großen Schlag kommt, weil China sagt, jetzt haben wir die Schnauze voll. Wir gucken mal, was passiert. Aber wenn das passiert, bin ich mir nach aktuellem Stand sehr sicher, dass die westliche Welt zurückschlagen wird. Oder Taiwan versuchen wird zu helfen. Ob sie es schafft, wird man sehen. Dafür muss es relativ schnell gehen. Also China ist halt nicht weit weg von Taiwan. Mhm. Aber muss man auch sagen, die USA haben schon sehr, sehr viele Basen und sehr viel Material, inklusive auch Japan. Ja, Japan hat ja auch sich bekannt, dass sie würde eine wirkliche Armee aufbauen. Die haben ja gesagt, haben nur eine Schutztruppe, oder wie sie es genannt haben. Die haben ja jetzt auch haben das ja auch quasi umgedreht. Die haben auch gesagt, also wenn Taiwan angegriffen wird, werden wir unterstützen und militärisch helfen und eingreifen. Ja. Keine schönen Aussichten, aber nochmal, das sind alles Zukunftsdinger, wo ich keine Ahnung, da kann so viel passieren. I don't know.
Unglaublich spannend. Also, ich kann nur sagen, danke, Edu, ich habe heute wirklich eine Menge gelernt. Richtig, richtig geil und spannendes Thema.
Siehst du denn, das wäre ein großer Wirtschaftsfaktor, also der so richtig hart ankurbelt mit allem drum und dran, wenn wir jetzt in Deutschland hier bauen würden? Oder ist das eher so?
Nee.
Das würde also 10 Jahre dauern, bis da auch irgendwas bei rumkommt.
Nee, also wie gesagt, gerade mit dieser Fokussierung, dass wir halt nicht auf diese absoluten High-End-Technologie und High-End-Chips gehen, sondern eher so einige Jahre hinterherhängen. Und wie gesagt, das ist gar nicht böse gemeint, weil wir brauchen gar nicht mehr. Also für das, was wir Chips brauchen, brauchen wir das eigentlich nicht mehr. Das wird relativ schnell gehen. Aber Wirtschaftsfaktor im Sinne von, also auch Arbeitskräfte und so weiter, ist es nicht. Das sind sehr wenige hochspezialisierte Fachkräfte, die du hast, die du teilweise auch selbst die in Deutschland einkaufen musst. Also auch wir haben wahrscheinlich Stand jetzt, selbst für eine Fabrik, wo wir irgendwie 1.000 von diesen Fachkräften brauchen und mehr als 1.000 wirst du wahrscheinlich nicht brauchen, haben wir die noch nicht mal. Aktuell zumindest. Ich meine, da darf man auch das deutsche Bildungssystem und das akademische Wesen in Deutschland irgendwie nicht unterschätzen, definitiv. Wir können da relativ schnell sehr starken Output liefern. Aber also viel besser und viel schneller als eigentlich alle anderen Länder auf der Welt. Das muss man uns auch schon irgendwie lassen. Aber ansonsten ist es kein Wirtschaftsfaktor im Sinne an sich von den Verkäufen von diesen Chips. Aber nochmal, das, was hinten dran hängt, also die Supply Chain hinten dran, was dann alles in Stocken gerät, wenn du kein Auto mehr produzieren kannst. Weil eigentlich kannst du das ganze Auto bauen. Du hast das Blech und das Metall und die Stanzen und die Mitarbeiter und die Fließbänder. Aber das Auto fährt halt nicht, wenn dieser eine scheiß 2 mm große Chip fehlt. Dann wird's halt irgendwie wirklich doof langsam. Dann kannst du zwar den Move machen wie irgendwie in Russland, dass die einfach plötzlich genau diese Technik ausbauen und einfach plötzlich wieder ganz normale, ohne Technik Ladas verkaufen. Weiß ich nicht. Aber das ist ja, kann ja nicht sein. Also das wird uns wahrscheinlich nicht wirklich helfen. Und man muss dazu sagen, alle anderen Zulieferer, also wie gesagt, diese ganzen Wafer-Zulieferer, also Samsung, SK Hynix und Micron, es gibt also diese, die das Gedächtnis bauen, ne, diese Wafer-Platten, wo wir dann unsere Festplatten draus generieren oder SSDs oder unseren Arbeitsspeicher, was ja auch extrem explodiert ist, die sind erstmal viel einfacher zu produzieren. Es gibt zwar momentan nur 3 Firmen, aber da spreche ich tatsächlich nicht allzu viel dagegen, auch da das hochzufahren, diese ganze Geschichte. Aber da ist so eine große Fabrik zum Beispiel. Samsung hat gesagt, die Monsterfabrik in Texas, da werden vielleicht 60 Leute arbeiten, die aber Hunderttausende an Wafern pro Monat Ausstoß hätten. Da muss ich sagen, momentan produzieren wir so, oder nicht wir, sondern halt die Welt, alle Firmen, die da produzieren, knapp 2 Millionen Wafer pro Monat. Also das sind diese runden Discs, ne? Hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, diese runden Platten, wo man dann, wenn man die zuschneidet, dann die einzelnen Speicherchips daraus generiert oder rausschneidet. Und von diesen 2 Millionen Platten hat allein momentan OpenAI, glaube ich, sich 400.000 gesichert, 900.000 gesichert, genau für Stargate. Die haben so ein Projekt, Stargate nennt sich das, da ist Microsoft mit drin und OpenAI drin und Softbank als Finanzierer. Und die haben allein 900.000 pro Monat aufgekauft, also 40% der gesamten Produktion weltweit haben die sich gesichert. Und die da wird nicht das große Geld verdient. Ich meine, wir merken das gerade so ein Stück weit natürlich, weil uns das fehlt, wenn wir einen Arbeitsspeicher kaufen wollen und merken bei Alternate oder wo auch immer, dass wir irgendwie statt $300 für, keine Ahnung, 48 Gigabyte irgendwie plötzlich 1200 oder so zahlen. Aber das hat halt an der Stelle, wie gesagt, andere Gründe. Da geht es dann darum, dass diese Marge und dieses Geld wiederum an die KI-Hersteller geht, also speziell vornehmlich Nvidia und später dann wahrscheinlich Ende des Jahres, wenn die LTU und TPU von Google rauskommen, dann Google, weil die haben diesen Speicher aufgekauft, um ihn für HBM zu verwenden. Das, da gehen wir jetzt HBM, High Bandwidth Memory. Das ist das, was man braucht, um diese KI-Maschine am Leben zu halten. Du brauchst neben dieser extremen Rechenpower, brauchst halt auch Speicher, der breit genug angebunden werden kann, damit du diesen Prozessor füttern kannst. Und an der Stelle muss man einfach sagen, da entsteht halt dieser Flaschenhals, da kommt dann auch wieder Taiwan ins Spiel, dass alle, also Samsung, SK Hynix und Micron im Grunde ihre Kapazitäten fast nicht komplett, aber zu 50% geschiftet haben auf diese Art von Speicher. Und jetzt fehlt halt dieser Speicher ganz konkret im Markt für Arbeitsspeicher und für Festplattenspeicher. Und die liefern den wiederum nach Taiwan. Also die machen die sogenannten HBM-Tower. Also das sind im Grunde einfach DDR-Speicher übereinander gestapelt. Also das sind wirklich wie so kleine Türmchen. Und dann werden die nach Taiwan transferiert, weil in Taiwan wiederum die einzigsten sind. Da gibt es so eine sogenannte CoWoS-System, um diesen Speicher mit den CPUs oder GPUs oder halt generell diese Intelligenz mit diesen Gehirnen zu verschmelzen. Die musst du ja irgendwie miteinander verdrahten. Und dieses Verfahren können zum Beispiel auch wiederum nur die Taiwanesen. Kann kein anderer. Kann Samsung nicht. Samsung konnte es früher mal. Die haben die Vorlage dazu gegeben, bis es die Taiwanesen besser gemacht haben. Aber Samsung kann es nicht mehr, SK Hynix kann es nicht mehr, Micron kann es gar nicht. Und dann liefern die halt ne, diese Zulieferware nach Taiwan. Dort wird es dann assembliert. Man nennt es dann auch Advanced Packaging. Ist dann der Fachbegriff dafür. Und die verschmelzen das dann mit ihren Gehirnen. Und dann wiederum wird es teuer verkauft in die ganze Welt. Und dadurch kommt dann auch die Marge zusammen. Also deswegen ist auch dieser Shift so groß, weil Taiwan und TSMC kaufen diese Wafer oder diese HBMs, also wo wir eigentlich unseren Arbeitsspeicher daraus generiert würden oder unsere SSDs für günstig Geld, verkaufen die halt zu einer Marge von 50-60%. Diese DDR-RAMs, DDR4, DDR5, NVMe, SSDs, was auch immer, die haben so eine typische Marge von 30-40%. Und dann ist es natürlich im kapitalistischen Land, auf der kapitalistischen Welt so, dass wenn du eine höhere Marge an einer anderen Stelle hast, und das ist halt HBM, die extrem die Wafer auffressen von den Ressourcen her, dass die das halt schlagen. Und damit habe ich zumindest meinen Teil eingebracht, auf den ich zumindest ein bisschen vorbereitet hatte, dass Arbeitsspeicher und SSD-Speicher so teuer ist.
Sehr gut. Ja, ich habe fleißig mitgeschrieben für unseren Ablaufplan und für unsere Themen. Da war ja sehr viel dabei. Ich habe heute, wie gesagt, richtig was gelernt und vielleicht machen wir noch mal eine kleine Wende. Und die Frage, die ich dir immer stelle, Edu, ist, wenn wir einen Podcast zusammen machen, du zu Gast bist oder sonst was, bist du eigentlich immer noch im Krypto-Game?
Tatsächlich ja, aber eher, also Halter. Also ich kaufe teilweise immer noch ein bisschen zu. Aber es ist ja relativ tot. Also mich interessiert auch, also es ist auch ein Interessensthema, ne? War es ja schon immer, mich damit auch zu beschäftigen. Und da ist halt irgendwie KI-Thema allein schon auch aus Firmengründen, Unternehmensgründen viel, viel spannender und als der Kryptomarkt mittlerweile, muss ich sagen. Aber er entwickelt sich an verschiedenen Stellen schon auch in die richtige Richtung, muss man sagen. Also diese ganzen auch Meme-Coins und Fake-Coins und so weiter sind schon zum Glück viele ausgestorben. Und reden auch zum Glück viel weniger Leute drüber.
Ja. Das heißt, du hältst nur das Zeug und guckst, was passiert?
Ja, also ab und zu kaufe ich tatsächlich auch noch mal zu. Also gerade jetzt bei dem Dip, also momentan ist er sehr massiv irgendwie runtergegangen mit dem ganzen Markt. Aber es ist halt in Anführungszeichen Spielgeld. Also es ist schon Geld, womit man auch was anderes hätte machen können. Aber es sind jetzt nicht die Riesenvermögenssummen oder sowas. Ist dann eher, um zu gucken, naja, was soll groß passieren?
Okay. So. Zum Schluss noch eine Sache, die Dennis und mich sehr beschäftigt hat, nämlich das Thema Kinos. Du hast ja mal sehr ausführlich in einem Sauerkraut-Stream davon erzählt. Das war super, super interessant, weil ihr die, das richtig in Erinnerung habe, die Software macht, um die ganzen Kinos zu automatisieren quasi.
Genau, also Digitalisierung. Das hat dann ja so angefangen, analoge Filme gibt es ja im Grunde nicht mehr. Also es gibt noch ganz wenige, die darauf spezialisiert sind. Und es gibt tatsächlich auch noch auf analoger Filmrolle Filme, die ausgeliefert werden in Deutschland. Teilweise genau deswegen. Aber am Ende mittlerweile gibt es halt eigentlich Kinos, die halt nur noch Digitalprojektoren haben, wo dann halt tatsächlich auf einer, nennt sich DCP, so eine Art Festplatte, die Filme in digitaler Form vorliegen. Übrigens als JPEG, also das ist kein Videoformat, JPEG. Sondern ja, JPEG 2000. Okay. Kennt kaum einer wahrscheinlich, aber kann man googeln, was das ist. JPEG 2000. Die Filme sind also nicht irgendwie als MOV oder MPEG oder was auch immer Format, AVI, sondern da ist jedes Bild ein JPEG-Bild und das wird dann einfach nur ganz schnell in Folge gezeigt und daraus ergibt sich der Film. Aber das wird ja so ein Nerdwissen am Ende. Das ist ein Scheiß. Auf jeden Fall, deswegen ist so ein Kinofilm auf diesen DCP-Festplatten. Herr der Ringe war, glaube ich, damals der größte in HDR und irgendwie extra lange Version. Hält, glaube ich, bis heute den Rekord. Der war knapp 900 Gigabyte groß als Film. Ich meine, auch heute auch nicht mehr ganz so dramatisch, aber jetzt muss man überlegen, wie lange irgendwie Herr der Ringe schon her ist. Heute hast du Terabyte-Festplatten irgendwie ohne Ende. Aber es war damals schon irgendwie ganz krass. Und wir machen die Software mit dazu. Also wir haben ein Department Softwareentwicklung, die im Grunde aus Zufall entstanden ist, um eben alles in einem Kino zu automatisieren. Also du sitzt im Kino, der Vorhang geht auf, der Vorhang geht zu oder umgekehrt. Licht geht an, Licht geht aus, Ton wird hochgefahren, Lichtshow beginnt. Das muss ja alles gesteuert werden und idealerweise auch noch irgendwie in Bezug auf den Film oder teilweise auf die Werbung, die läuft. Die Werbung muss laufen, die muss ja auch irgendwie eingestellt werden können. Früher hat man Marlboro-Werbung gehabt, dann kam keine Ahnung, was heutige Werbungen irgendwie sind. Bin sonst halt ein Kinogänger mittlerweile. Aber alles das, aber auch Kassensysteme, ne? Also vorne der Bezahlvorgang. Mittlerweile hast du ja auch keine Poster mehr oder wenig Poster in so einem Kino. Das sind alles Fernseher oder Leinwände, wo halt irgendwie die Werbung digital eingespielt wird, auch irgendwie außerhalb. Das ist, also da hast du ja teilweise 70, 80, 90 Fernseher, die als Werbeplakate in Anführungszeichen dienen. Die müssen ja alle zentral angesteuert werden, weil da fängt dann die Intelligenz ja auch an, die wir reinbringen. Ne, wenn du irgendwie einen Erwachsenenfilm hast mit irgendwie Horrorstreifen oder einen Actionfilm oder so, dann willst du halt nicht Pipi Langstrumpf-Werbung auf den Fernsehern abbilden, sondern tust halt, du weißt, der Film ist jetzt aus, dann gehen die Zuschauer raus, dann tust du halt genau für diesen Besucherstrom erwachsener Menschen im Alter zwischen X und Y Jahren genau zielgerichtet die nächste Werbung einblenden. Wenn dann irgendwie eine halbe Stunde später doch die Nachmittagsvorstellung irgendwie mal aus ist und die aus irgendwie Pippi und Tina Kino rauskommen, dann läuft da halt irgendwie die Kinderwerbung auf den Fernsehern. Und alles das, diese ganzen Schaltlogiken oder diese ganze Intelligenz, haben wir relativ früh angefangen und dann auch zur Marktdominanz gebracht. Also tatsächlich gehören die meisten Kinos in Deutschland, werden von uns gesteuert.
Gibt es noch viele individuelle Kinos? Als Steve mir das erzählt hat, habe ich mich das gefragt, dann habe ich gegoogelt, weil Steve meinte, es geht den Kinos jetzt viel, viel besser. Dann habe ich nur gesehen.
Nein, ich habe gesagt, es geht den Kinos gut. Ich habe gesagt, die jammern immer rum. Ich habe das Gefühl, die sind vor der Insolvenz. Und Edo hat mir dann im Stream erklärt, dass es nicht so ist, weil er auch was die verdienen und so weiter in seinem System sieht.
Genau. Und ich habe dann nur ein so ein bisschen nachgeguckt, ne? Also soweit wie ich das sehen kann, da stand nur, dass Kinos immer noch schlechter geht als vor Corona, obviously. Aber Tendenz ist jetzt auch eher, dass die Kinoketten halt, so wie bei Restaurants, ne? Dass die Kinoketten halt die kleinen Kinos alle fressen und denen geht's halt okay.
Ja, also eigentlich nicht, muss man sagen, unterm Strich. Aber diejenigen, die es jetzt damals schon mal gehört haben, wahrscheinlich ist es jetzt irgendwie dann doppelt erzählt, aber ist auch egal. Man muss sagen, einmal individuelle Kinos, weiß ich jetzt nicht, was du konkret mit meinst. Es gibt halt viele Arthouse-Kinos, also ne, die sich so spezialisiert haben auf so Nischenfilme, also nicht die großen Blockbuster, Marvel, Schlag mich tot, sondern halt eher die französische Romantik-Schlag mich tot-Komödie. Oder sowas, die dann ja oftmals jetzt nicht so ganz im Fokus ist, aber es werden ja trotzdem unheimlich viele Filme produziert und auch in den Kinos rausgebracht und da gibt es schon sehr viele Arthouse-Kinos. Danach gibt es halt sehr viel, man muss dazu sagen, in Deutschland gibt es 1186 Kinos, müsste ich jetzt selber nachgucken, also irgendwas in der Größenordnung. Das ist ja auch ein endlicher Markt, du kannst ja nicht irgendwie 10 Kinos irgendwie in einem Stadtteil irgendwie hinstellen oder so, wie jetzt eine Pizza-Bar oder, weiß ich nicht, ein Burger-Brater oder irgendwas. Also da ist der Platz
auch englisch. Fun Fact, das ist einer der Gründe, warum Subway so schnell kollabiert ist nach der Jared-Sache, weil die überlizenziert haben und einfach in viel zu großer Konkurrenz näher zu Subways gebaut haben.
Ja, klar, kann ich mir durchaus vorstellen, ja, definitiv. Ja. Und bei Kinos, wie gesagt, wir haben so 1100 und ein paar zerquetschte Kinos irgendwie in Deutschland. Das ist aber auch relativ stabil. Es ist leicht sinkend, aber das hat andere Gründe. Also meiner Meinung nach und das, was wir so hören und wissen und wir sind da relativ nah dran. Und es ist halt ein sehr kleiner Markt, muss man sagen. Weil man muss auch sagen, es gibt die Kinoketten, also Cinemax, Cineworld. Dann gibt es jetzt auch in Schweiz und Österreich und so weiter. Die haben auch jeweils ihre eigene Kinoketten. In der Schweiz noch viel schlimmer zentralisiert. Also was heißt schlimmer? Muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Aber ne, also viel mehr zentralisiert auf eine Kinokette. Aber in Deutschland ist es so, du hast halt die großen Ketten. Und dann hast du aber doch sehr viele, die im Privatbesitz sind. Im Privatbesitz meine ich, das ist auch in Deutschland sehr interessant, weil es oftmals Anwälte sind. Anwälte oder die Söhne oder die Kinder von Anwälten. Keine Ahnung, man weiß nicht so genau, glaube ich, wie es entstanden ist, aber wahrscheinlich, weil die Anwälte dann auch irgendwie gegenseitig angegeben haben, irgendwie, ich habe ein cooles Kino. I don't know. Und dann hat er gesagt, oh, wenn der das hat, dann will ich das auch. Und vielleicht hat sich das irgendwann mal so etabliert. Aber es ist sehr auffällig, dass ein sehr großer Besitzerstamm von den Kinos in Deutschland, die privat und jetzt nicht zu einer Kette gehören, oftmals Anwälte sind. Das ist einfach so. Und man muss dann halt auch sagen, oftmals ist dann auch Kinos, die jetzt so schließen, das sind halt genau die Leute, wo der Anwalt oder auch jemand anderes vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren vielleicht das Kino aufgebaut hat und jetzt halt auch in Rente geht und einfach das abstößt. Ne? Also das ist nicht unbedingt, weil es dem Kino schlecht geht, aber es wird sehr viel gejammert, aber es wurde schon immer viel gejammert. Und man muss auch sagen, wenn man, je nachdem, welche Zahl man sich anguckt und anhört, ne, von wegen, ja, den geht schlechter als in zu Corona-Zeiten und so, man muss bei den Zahlen aufpassen. Weil tatsächlich heute ist es eher so, du gehst halt nicht auf die Masse, sondern du gehst auf den einzelnen Kinobesucher, aber dem leierst du mehr Geld aus der Tasche. Einmal, weil der mehr Kohle zahlen muss für die Eintrittskarte, aber du hast ja auch mittlerweile diese ganzen Deluxe-Säle, ne, wo du Sessel drin hast oder eine Couch hast und so. Das heißt, diese enge Bestuhlung wurde zum Beispiel aufgelöst in oftmals, oder zumindest hat jedes Kino meistens so ein, zwei Säle, je nachdem, wie groß das Kino ist. Teilweise alle, wo die Bestuhlung viel breiter ist, weil du weniger Leute hast, weil auch weniger kommen, aber die, wo kommen, die lassen meistens mehr Geld da. Oder die, unterm Strich mehr Geld da. Und daher ist unterm Strich für das Kino und durch die Einsparung, die sie zum Beispiel durch Digitalisierung haben, da ist es dann immer so ein bisschen, wo man aufpassen muss, mit wem man redet. Weil ehrlich gesagt, muss man schon sagen, durch die Digitalisierung, die zum Beispiel auch wir reingebracht haben, haben wir einen extremen Abfluss an Arbeitskräften, die man bräuchte, verursacht. Jobkiller könnte man auch sagen, um es mal hart zu sagen. Weil diese ganzen, du hast keine Filmvorführer mehr. Ne, es gibt keinen, der die, also kaum noch, 99% der Fälle, keinen, der noch irgendwie die Rolle, also die Filmrolle einlegen muss und kalibrieren muss und dabei sitzen muss, dass der Film nicht reißt und schlag mich tot. Sondern das ist digitalisiert am Anfang der Woche, also Montag wird immer bestimmt, welche Kinos welche Filme bekommen, so typischerweise, ohne dass ich den genauen Ablauf kenne. Also da gibt es wie so eine Lotterie auch, oder die Filmverleiher bestimmen dann, welche Kinos wann welche Filme zeigen dürfen. Und das meine ich halt wirklich genau so. Also wann darf der in welchem Saal um wie viel Uhr diesen Film zeigen? Das bestimmt nicht das Kino muss sich darum bewerben, aber der Verleiher, zum Beispiel die ARDI in München, das sind die, wo diese Filme dann verleihen, diese Festplatten rausschicken, die bestimmen dann, welches Kino welchen Blockbuster für wann bekommt oder wie lange auch und so weiter. Und dann wird es am Montag bestimmt und am Mittwoch, glaube ich, ist die Auslieferung. Das heißt, dann werden diese ganzen Platten halt mit Kurieren teilweise verschickt oder auch per Post. Dann landen die in den Kinos, dann werden die in so ein Rack, in so ein Server-Rack eingeschoben und ab dem Moment hat sich das für die ganze Woche. Das heißt, dann werden diese Filme digital auf die jeweiligen Projektoren über ein internes Netzwerk, Computernetzwerk geschickt Und dann, wie gesagt, gibt es halt noch den Besitzer oder den Leiter des Kinos, der sitzt eventuell auch auf Malle mit seinem Tablet im Sonnenstuhl. Wir hatten den Fall. Und hat halt von seinem Tablet mit unseren Oberflächen, mit unseren Verwaltungskonsolen sein Kino in Hamburg gemanagt. So. Und da gibt es halt noch ein paar irgendwie Studenten, die vorne Popcorn verkaufen und zwischen den Filmen vielleicht irgendwie lernen für die nächste Vorlesung. Und da gibt es auch die Reinigungskräfte irgendwie, der eingewanderte Ukrainer, was auch immer, wer auch immer das dann irgendwie macht, oder auch der Deutsche, mir egal. Aber mehr hast du ja eigentlich dann nicht mehr im Kino. Das war früher anders. Also ganz anders. Da hast du ein Vielfaches von Mitarbeitern gehabt. Und diese Kosteneinsparung plus dem, wie die mit den Kinos umgehen und auch zum Beispiel Stromkosten, also ein digitaler Projektor, wenn der jetzt nicht die absolute Megasoundanlage hast, haben die heute weniger Stromverbrauch als früher. Also diese alten Projektoren mit den Lampen und so weiter und auch mit der Kühlung, die du dann gebraucht hast, um diese Projektoren im Hinterzimmer laufen zu lassen, das ist alles im Verhältnis zu sehen. Und wenn heute ein Kinobesitzer sagt, dass er heute ärmer dran ist als vor 20 Jahren, dann sage ich, wenn es ein Kunde ist, natürlich lieber Kunde. Wenn es nicht mein Kunde ist, sagen, ja, du leck mich am Arsch, was für ein Schwachsinn. Und ganz ehrlich, also das, was willst du sagen? Es ist einfach. Dann hast du was falsch gemacht. Mag durchaus sein, dass es vielleicht Kinobesitzern irgendwie schlecht geht. Aber wahrscheinlich, weil sie dann irgendwie irgendwas verschlafen haben. Meine Meinung nach.
Okay, also lange Rede, kurzer Sinn, das ganze Gejaule und man hat ja immer das Gefühl, sie stehen vor der Insolvenz, so scheiße geht's in den deutschen Kinos nicht.
Ich vergleiche es immer, wir haben vergleichen es immer auch mit Radio. Wie lange sagt man, dass Radio tot ist? Ne, wir haben
Oh,
Internet und
ewig und 6 Tage,
Streaming.
ne?
Genau, diese ganzen Radiostationen und schlag mich tot. Heute guckt auch mal in deine Senderliste, wie viele Nischenradios du über DADB, DAB, wie das auch immer heißt, irgendwie reinbekommst, wo irgendwie wahrscheinlich 50 Zuhörer da sind und trotzdem zahlt sich's irgendwie aus. Keine Ahnung. Weil die Leute es halt doch irgendwie auf der Arbeit hören oder im Auto hören oder schlag mich tot. Aber da ist auch immer gejammert worden, ah, das Radio, keine Zukunft, keine Chance. Wir haben jetzt Internet und Streaming und was auch immer. Für mich die gleiche Leier. Ne? Da wird gejammert, gejammert, gejammert. Vielleicht auch mal zurecht bei dem einen oder anderen, der es halt irgendwie nicht hinbekommen hat. Und natürlich gibt es mal eine Insolvenz irgendwo. Aber unterm Strich kannst du damit Geld verdienen. Und nochmal, für diejenigen, die jetzt nicht Kette sind, ich weiß gar nicht, für wie viele das am Ende, für die ist auch völlig in Ordnung, wenn sie mehr oder weniger mit plus minus null rauskommen. Für viele ist das ein Hobby. Für viele ist das so, die haben dann abends oben im Büro ihre Pokerründchen irgendwie, lassen sich unten aus dem Imbiss irgendwie Popcorn und Nachos irgendwie hochbringen. Nochmal alles überspitzt jetzt, aber so ein Stück weit müsst ihr das schon so sehen, dass das nicht allzu ernst genommen werden kann. Und die das auch selber nicht nehmen. Also viele nehmen es nicht so ernst. Ja.
Dennis, du wolltest, glaube ich, irgendwas fragen. Das habe ich mich ja jetzt nicht wieder reingeworfen.
Das war meine Frage. Ich hatte mir,
Okay.
ne, also es gibt halt das Side-Business, bla 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 bla, und es ist nicht so schlimm. Mich würde natürlich interessieren, aber ich denke, das wird Edo jetzt nicht aus dem Kopf heraus wissen, ob da schon eine Prediction ist, so für den Markt, weißt du? Wenn du zum Beispiel an sowas wie Proteinshakes denkst oder so. Seit dem Ukraine-Krieg wird da halt immer gesagt, also in den nächsten 5 Jahren schwieriges Business, weil die Marge runtergeht, aufgrund der Kosten für die Inhaltsstoffe oder jetzt halt für die Halbleiterchips vorhin, hat ja auch Edo alles erklärt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe da ansonsten keine weiteren Fragen.
Ja. Also, ich
Okay.
weiß jetzt nicht, in welche Richtung mit dem Proteinshake, das ist jetzt nicht ganz so mein Business. War das irgendwie mit Kino-Verbindung oder war das irgendwie die allgemeine Frage?
Nee, nee, dasselbe. Also meine Frage wäre halt gewesen, aber ich glaube nicht, dass du das jetzt aus dem Kopf weißt, ob Kinos eine positive Traction, ob die denn vorher rausgecastet wird, ne? Oder ob das
Ja.
eher so ist, ja, okay, es läuft jetzt ganz gut, ne? Es läuft eben besser als alle vermuten, das hast du jetzt etabliert. Aber ist das jetzt was, wo ich sage, ich bin Anwalt, ich kaufe mir in 10 Jahren wieder ein Kino? Oder würden die dann halt eher Bitcoins kaufen?
Also unterm Strich muss man sagen, wenn es der Anwalt nicht ist, wird es wahrscheinlich jemand anderes machen. Nochmal, der Markt ist so klein, du redest von 1000 irgendwas Stores, die unabhängig organisiert sind. Also ein großer Teil davon. Natürlich hast du da mal 40 Kinos für die Kette 1 und du hast 80 Kinos für die Kette 2 irgendwie und noch ein paar links und rechts. Und auch da, wie gesagt, und auch da muss man sagen, viele von denen, die ein Kino haben, haben mehrere Kinos. Also die haben nicht nur ein Kino, sondern die meisten haben zwei bis drei Kinos, vielleicht in der Umgebung noch. Also es gibt natürlich auch den einen, der nur ein Kino hat, aber die meisten haben da zwei, drei, vier, fünf. Und dementsprechend, ich würde sagen, wahrscheinlich gibt es so 300 Besitzer irgendwie für die deutschen Kinos überhaupt. Die treffen sich, dann gibt es immer eine tolle Messe, eine Kinomesse. Da gibt es dann immer ganz viel Ben & Jerry's, das man sich holen kann. Und die treffen sich dann da und unterhalten sich und tauschen sich aus. Und wahrscheinlich wird es dabei bleiben. Nochmal, ob das dann, die das dann verkaufen oder wie gesagt, oftmals die Kinder übernehmen. Das ist auch eben ganz oft so. Auch wieder oftmals als Side-Business, nicht unbedingt, weil es das Hauptgeschäft irgendwie von denen ist, mit denen sie ihr Lebensunterhalt verdienen müssen. Außer die Großen, ne, Cinecittà Nürnberg oder sowas, das gehört zwei Brüdern, die sind aber auch anderweitig zu Geld gekommen, aber ohne da jetzt zu tief reinzugehen, die machen das wirklich auch als Hauptbusiness mittlerweile oder seit langem. Und ich glaube, dabei bleibt es auch. Ich glaube, es gibt genügend Fans, die irgendwie als Erlebnis und dann auch essen gehen und schlag mich tot in ein Kino gehen mit den Soundeffekten, mit den neuen Projektionstechnologien. Das kriegst du halt einfach daheimlich hin. Das ist ja auch immer das Thema, als Netflix kam. Ne, Netflix haben wir jetzt, können wir alle daheim streamen. Keiner geht mehr ins Kino. Es hat sich ehrlich gesagt nicht allzu viel daran getan, muss man sagen. Gibt es jetzt auch schon lange das Streaming-Angebot im Internet mit Amazon Prime und was auch immer. Also, ich würde sagen, es bleibt so, wie es ist. Es wird nicht besser, es wird nicht schlechter. Es wird so sein, gefühlt.
Okay. Geht ihr denn selbst noch ins Kino? Also ich weiß, Steve geht ganz selten mal. Ich gehe auch nicht viel häufiger.
Zweimal im Jahr gehe ich so ins Kino.
Wie
Ja.
oft?
Zweimal im Jahr, würde ich sagen.
Ja, also wir sind tatsächlich nicht ganz so die Kinogänger irgendwie. Ich gehe persönlich mindestens in zwei Filme im Jahr, weil immer im Mitte April, ist jetzt bald wieder soweit, bin ich am Bodensee, da ist ja die Aero, also so für Privatflieger, so die Fliegermesse. Und immer wenn ich da gehe ich alleine hin. Und da habe ich dann abends nichts zu tun und dann gehe ich da immer an zwei Abenden ins Kino. Das hat sich so eingespielt bei mir. Ist auch egal, was dann kommt. Ich nehme halt irgendwas, was dann halt geht und dann sind sie mir ins Kino. Aber ja. Und ab und zu mal nach Nürnberg ins Cinecittà. Das kann man empfehlen, weil das so das Premium-Kino in Deutschland ist. Oder eins der zwei Premium-Kinos in Deutschland. Da ist halt immer die neueste Projektionstechnik und auch Bestuhlung und so drin. Also ich liebe es dann halt auch im Sessel zu sitzen und dann hast du so Tischservice, da kommt da jemand und bringt dir deine Popcorn oder dein Getränk und umsorgt dich. Das ist dann schon sehr extravagant, denke
Alte
ich. Das ist schon so. Aber irgendwie in der normalen Bestuhlung irgendwie dann 2 Stunden zu so sitzen, da bin ich gerädert wie Sau. Das funktioniert für mich nicht mehr. Weiß ich nicht. Bin ich zu bequem geworden.
weiß, dass ich mir Mandalorian und Grogu im Kino angucken werde. Das weiß ich jetzt schon. Aber sonst.
Dune wird wahrscheinlich jetzt der Teil. Kam da jetzt nicht irgendwie der Trailer raus? Habe ich
Ja,
nicht geguckt irgendwie.
gestern. Mega.
Das sind sowas, da überlege ich dann schon mal sehr, eben genau deswegen dann ins Kino zu
Ich
gehen, weil ich
auch,
glaube, das
genau.
kriegst du da
Aber der
heim
kommt ja erst
nicht.
im Dezember, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ach so,
Selbe Tag
okay.
wie der Avengers-Film, ne?
Ich weiß, dass sie relativ zeitnah aneinander kommen.
Wie
Aber selber Tag weiß ich nicht.
Wie
der
der
ich meine, ich habe
Wendler-Film?
gestern.
Avengers.
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 Aber
Wendler-Film, dafür gehe ich nicht ins Kino.
Wendler. Wo sind wir denn jetzt zu Hause?
Für
Avengers.
Wendler würde ich auch gehen.
Ich habe die Avengers-Filme nicht im Kino gesehen, tatsächlich. Also wegen den Effekten bereue ich es ein bisschen, aber ich weiß auch, dass ich eine halbe Stunde, nachdem ich aus dem Film raus war, eigentlich vom Film nichts mehr wusste. Also da ist irgendwie nicht so richtig viel hängen geblieben bei mir, wo ich sagte, na gut, Avengers.
Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, das war eine gepackte Stunde, ein bisschen länger, eine Viertelstunden. Wir haben heute sehr viel gelernt, liebe Community da draußen. Ich hoffe, das ist das Format, was ihr euch jetzt so vorstellt. Heute war es natürlich sehr von Eduard getragen, das Ganze, einfach weil, ja,
Sorry.
weil er so, nö, was heißt sorry, ganz im Gegenteil, weil er so unglaublich viel darüber weiß. Ich fand diese ganze Taiwan-Sache unglaublich spannend. Ich hoffe, ihr auch. Und wer nächste Woche bei uns zu Gast ist, muss ich dann nochmal mit Dennis besprechen. Aber übernächste Woche werden einige Herzen höher schlagen. Da kommt nämlich US-Sascha wieder bei uns vorbei. Und dann hören wir mal wieder, was so in den USA in der Software-Industrie abgeht. Und warum er, keine Ahnung, immer noch seine Trump-Kappe zu Hause liegen hat.
Gottes Willen. Hat Sascha?
Quatsch, Mann. Nicht, dass ich wüsste. Aber man würde es ihm zutrauen. Wie dem auch sei, ihr Lieben, das war ein ganz toller Podcast heute. Edo, vielen, vielen Dank für dein unglaubliches Fachwissen. Und mal gucken, wer nächste Woche da ist. Wir werden es euch früh genug sagen. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.